Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir grüßen uns mit einem Wort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, Vers 24. Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, trägt es viel Frucht. Wer oder was ist hier gemeint mit dem Weizenkorn? Ist es der Mensch, der Jesus nachfolgt? Oder das Wort Gottes oder gar Jesus selber? Man kann es nach der Schrift auf alle drei beziehen. Mal ist das Weizenkorn der Mensch oder der Herr oder das Wort. Aber was geschieht eigentlich mit dem Weizenkorn als Saatgut? Es läuft ein Programm ab, das der Schöpfer in jedem einzelnen Saatkorn abgespeichert hat. Wenn es dann die erforderlichen Parameter erfüllt, dann läuft das Programm ab. Zum besseren Verständnis der Vokabel erstirbt möchte ich anfügen, wenn etwas stirbt, ist es am Ende tot. Anders ist es aber, wenn es in etwas erstirbt. Ersterben meint aber nur vergehen, sich auflösen, Strukturen sich ändern. Die ursprüngliche Gestalt des Weizenkorns löst sich also auf, wenn es in die Erde gesät wird. Zunächst quillt die Feuchtigkeit das Korn auf und startet dann das göttliche Programm, das in ihm eingeschrieben ist. Und dann bricht die äußere Kontur auf und zu den Seiten treibt der Spross das zarte Grün hervor und wächst aus der Erde heraus. Und zur anderen Seite streben die Wurzeln in das Erdreich hinein, wo es sich aus den Inhaltsstoffen der Erde die Nahrungskomponenten herauslöst und aufnimmt, die die Pflanze dann zum Wachstum benötigt. Und alles läuft nach dem Plan ab, den jedes einzelne Korn komplett in sich gespeichert hat. Jedes Korn hat also die vollständige Information. Ich hatte versucht, in der Zwischenzeit herauszubekommen, wie groß die Datenmenge, die in jedem einzelnen Korn gespeichert ist, ist, aber alle Informationsquellen haben bisher noch nicht geantwortet. Schade, ich hätte euch das gerne weitergesagt. Es läuft also der Plan ab, der in jedem einzelnen Korn gespeichert ist. Und jedes Korn hat diese vollständige Information. Es ist auch völlig egal, in welcher Lage das Weizenkorn in der Erde liegt, ob es waagerecht ist, in der Spitze nach oben oder nach unten. Es wachsen auf jeden Fall immer die Wurzeln nach unten und der Spross nach oben. Und auch dieses Detail hat der Schöpfer so festgelegt. Würde das Weizenkorn sich aber weigern, sich aufzulösen, würde es durch die umgebenden Mikroorganismen zersetzt und aufgelöst werden und verrotten. Dann wäre es wirklich tot. Wenn der wiedergeborene Mensch in diesem Gleichnis das Saatgut ist, wird er seine ursprüngliche Gestalt, sein Wesen nicht festhalten können. Er wird es loslassen, genau so, wie die Parameter Feuchtigkeit, Licht und Wärme auf das Weizenkorn einwirken. Dann treiben die Wurzeln ins Erdreich, um die Nahrung für die neue Pflanze aufzunehmen und der Trieb strebt ins Licht, um zu wachsen und später die Frucht zur Reife zu bringen. Genauso wenig wie ein Weizenkorn als Saatgut auf seine ursprüngliche Gestalt bestehen kann, genauso wenig kann sich ein lebendiges Kind Gottes in der Gemeinde mit seiner ursprünglichen Form und Gestalt durchsetzen. Wenn es Frucht bringt, dann nur, wenn das Programm des Schöpfers ungehindert ablaufen kann. Der Mensch braucht sich nicht zu verbiegen, wenn er Christus nachfolgt, sondern er muss nur das göttliche Programm, was Gott dem wiedergeborenen Menschen eingibt, frei gestalten lassen, was daraus werden soll. Dann bringt es Frucht und nur dann eben, wenn das Programm des Schöpfers ungehindert ablaufen kann. Amen. Ich möchte mit uns beten und wir erheben uns dazu. Herr Jesus Christus, hab du ganz herzlich Dank, dass du uns für würdig gefunden hast, uns zu dir zu rufen, damit du an uns das wirken kannst, was du in uns hineingelegt hast, als du uns wiedergeboren hast, zu einer lebendigen Hoffnung. Herr, wir wollen nicht festhalten an dem, was wir eingebracht haben, sondern festhalten an dem, was du programmiert hast, was du in uns hineingelegt hast durch deine Wiedergeburt. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass wir auch eingedenk werden, dass wir uns auf dein Wirken einlassen, nicht auf unseres. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du auch schenkst, dass wir unsere Herzen und Sinne öffnen für dein Wort heute Morgen und ins Herz fallen lassen, damit du deine Frucht auch zur Reife bringen kannst. Amen. Wir freuen uns über alle, die hier sind, unsere Gemeindemitglieder, unsere Freunde, aber auch wenn Gäste von außerhalb zu uns gekommen sind, freuen wir uns auf. Vielleicht hat der ein oder andere aus seiner Gemeinde oder aus seiner Heimat Grüße an die Gemeinde Pferden zu übermitteln und die würden wir gerne entgegennehmen. Ist das der Fall, dass vielleicht Gäste von auswärts Grüße an unsere Gemeinde mitgebracht haben? Falls aber unsere Geschwister oder andere Freunde aus der Gemeinde über Ostern oder sonst wie andere Gemeinden aufsuchen, nehmt herzliche Grüße aus der Gemeinde Pferden mit und grüßt sie von uns. Wir hatten in der vergangenen Woche einige Geburtstagskinder. Einmal Nagi, Roman, Heinrich und Brigitte. Wir grüßen sie mit einem Wort aus Psalm 25, Vers 1 und 2. Nach dir, Herr, verdankt mich, mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden. Jetzt wollen wir gemeinsam singen, also entweder von Herzen ohne Maske oder laut von Herzen mit Maske. Er weckt mich alle Morgen. Bevor die Kinder gleich zur Sonntagsschule gehen, hat Eduard etwas Wichtiges mitzuteilen.
Ja, guten Morgen. Heinz hat das schon richtig gesagt, ich habe was Wichtiges zu sagen. Und zwar wird es ja draußen jetzt wieder wärmer und grüner und das hat uns jetzt veranlasst, die Kinder einzuladen zu einem Picknick am Ostermontag. Das ist der 18.04. Wir wollen uns auf dem Waldspielplatz in Kirchlinteln treffen. Ab 14.30 könnt ihr dazukommen. 15 Uhr geht es offiziell los bis circa 17 Uhr und das soll dann ja locker ausklingen. Eingeladen sind alle Kinder mit ihren Eltern. Es liegt eine Liste aus dem Foyer, wo man sich dann eintragen kann. Gerne könnt ihr was zum Picknick dazu steuern, da könnt ihr euch auch eintragen. Es gibt eine Geschichte für die Kinder, wir singen ein paar Lieder, es werden ein paar Spiele vorbereitet. Wir wollen aber auch keinen ausladen, also wenn hier jemand dabei ist, der keine Kinder hat oder die Kinder schon zu alt sind oder zu jung und trotzdem am Picknick dazu kommen möchte, kann gerne dazu kommen. Wir treffen uns also Ostermontag auf dem Waldspielplatz in Kirchlinteln.
Ja, vielen Dank. Wir wiederholen nächsten Sonntag diese Einladung nochmal, damit sich das auch einprägt. Die Kinder gehen jetzt zur Sonntagsschule und ich möchte vorher für die Kinder beten. Herr Jesus Christus, hab dir ganz herzlich Dank, dass du uns als Gemeinde mit so einer großen Zahl von Kindern beschenkt hast und hab dir auch Dank, dass wir eine Möglichkeit haben, diese Kinder zu unterweisen. Und hab dir vor allen Dingen auch Dank, dass du Mitarbeiter geschenkt hast, die diese Unterweisung auch durchführen können. Hab dir Dank, dass du in ihr Herz gekommen bist und du sie bereichert hast, damit sie auch die Kinder bereichern können mit dem, dass sie Wissen vermitteln, wer du bist und was du bist und was du für sie sein kannst. Amen. Am kommenden Dienstag um 19.30 Uhr ist die Gebetsstunde für Mission, für die Gemeinde, aber auch für ganz persönliche Anliegen. Am nächsten Sonntag ist der Abendmahlsgottesdienst und da wollen wir auch wieder die Missionsopfer zusammenlegen für unsere drei Missionare. Und schön wäre, wenn wir vor Ostern den Hausputz abgeschlossen haben könnten. Dazu ist es erforderlich, dass man sich bereit erklärt. Marlies hat den Vorschlag gemacht, dass man nicht als große Gruppe zusammenkommt, wie das in den Jahren vorher ganz gut immer ging und alle dann mit Masken herumlaufen müssten. So wollen wir das so etwas entzerren, dass also jeder ein Gewerk übernimmt, das er verantwortlich zu Ende führt, aber auch eben nach freier Zeiteinteilung und ohne, dass es Kollisionen gibt mit anderen, die auch arbeiten wollen. Marlies hat dafür Zettel vorbereitet und die kann aber selber heute nicht da sein. Aus familiären Gründen ist sie heute abwesend. Man müsste sich schon entweder am nächsten Sonntag oder vielleicht schon in der Woche bei ihr melden. Da hinten ist ein Zettel mit ihrer Telefonnummer und auch mit ihrer E-Mail-Adresse. Man kann sich also mit Marlies in Verbindung setzen, absprechen, was man übernimmt und wann man das übernimmt. Und da gibt es noch einen besonderen Bereich. Diese Stahlträger und die Lampen, die müssten alle mal entstaubt werden. Das wird mit einem Gerüst gemacht und da sind mindestens drei Männer erforderlich, wovon denen mindestens einer schwindelfrei sein muss, der dann oben auf dem Gerüst so von sich da lang hangelt und hin und her geschoben wird und dass er dann oben den Staub entfernt. Das muss auch mit Marlies abgesprochen werden. Wie gesagt, hinten ist Telefonnummer und E-Mail-Adresse, da kann man sich da mit Marlies absprechen und abstimmen. Die neuen Gemeindebriefe liegen jetzt in den Fächern, die sind fertig und die Gäste, die kein Fach haben, die können ein Exemplar vom Bistrotisch mitnehmen. Nach dem Gottesdienst ist auch die Möglichkeit für einen Gebetsdienst und den nehmen heute meine Frau und ich wahr. Wir stehen hier vorne und ihr könnt uns ansprechen. Nicht zu vergessen ist, dass wir hinten die Möglichkeit haben, eine Kollekte für den Gemeindehaushalt einzulegen in den Behältern. Und irgendwann, wenn wir ja auch mal wieder anders sitzen, dann können wir wieder unsere Kollektenkörbe rumgehen. Und jetzt wollen wir uns Zeit nehmen, unseren Herrn anzubeten und ihn zu loben, bevor wir auf Gottes Wort weiterhören.
Ja, in unserer Lobpreiszeit wollen wir uns heute Morgen mit zwei Liedern über Gottes Liebe und Treue freuen, die wir immer wieder aufs Neue erfahren können und mit der er wirklich unverbrüchlich zu uns steht. Als Christen versuchen wir ja, mit Gottes Hilfe nach seinen Maßstäben zu leben, aber stellen auch immer wieder fest, wie schwierig das ist in einer Welt, die ohne Gott lebt und der Gottes Maßstäbe nicht wichtig sind. Wie oft machen wir faule Kompromisse, um vor unseren Mitmenschen nicht als oberfromm oder irgendwie sonderbar dazustehen, statt klar zu sagen, was wir glauben. Ich bin immer wieder so froh, dass Gott uns durch und durch kennt, dass er weiß, wie schwierig es ist, mitten in dieser Welt und doch nicht von dieser Welt zu sein, wie es das Lied, das wir gleich singen werden, so treffend ausdrückt. Gott kennt unser Herz und er sieht auch unsere Zerrissenheit. Doch zu wissen, dass Gott mich nicht verurteilt und ich seine Liebe nicht verlieren kann, lässt mich hoffnungsvoll nach vorne schauen und ja hoffentlich auch immer mutiger werden, diesen Gott auch vor anderen Menschen nicht zu verbergen. Ja, darum soll es jetzt gehen und wenn ihr mögt, steht gern dazu auf, singt gerne mit Maske mit, so gut es euch möglich ist.
Zu Beginn bete ich noch mit euch. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du heute Morgen auch wieder zu uns sprichst, dass du ein Wort für unseren Alltag hast, dass du uns sagen willst, wie wir dir nachfolgen können, dass du in deinem Wort dich uns vorstellst, wie du bist und dass wir etwas von dir lernen dürfen. Ich danke dir für diesen Reichtum in deinem Wort. So segne du auch die Predigt, dass auch klar dein Wort verkündet wird und dass es ja, in die Herzen meiner Geschwister dringt. Nur du kannst es bewirken, nur mit deiner Hilfe, mit deinem Geist ist es möglich. Ich danke dir dafür. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, habt ihr schon mal eine Satellitenaufnahme von der Erde ein bisschen länger betrachtet? Also mir geht das so, wenn ich da mir den Blick auf die Erde so anschaue, dann finde ich das einfach wundervoll. Ich finde es herrlich, wie Gott diese Erde geschaffen hat. Ich könnte staunen darüber. Vielleicht geht es euch ja auch so, wenn ihr das Bild seht. Schaut man allerdings ein bisschen näher auf die Erde, so in die Details sozusagen, kann auch ein trauriger Eindruck entstehen. Ständige Unruhen, Terrorismus, Umweltverschmutzung, Überschwemmungen. Wir denken da an die Katastrophe vom letzten Sommer. Die Corona-Krise, die uns jetzt schon 2 Jahre beschäftigt. Und jetzt der Krieg in der Ukraine. Kein Wunder, dass da Menschen ins Fragen kommen, darüber nachdenken, warum geschieht so viel Leid hier auf der Erde? Warum gibt es so viel Ungerechtigkeit? Warum sind böse Menschen reich und den Guten geht es schlecht, sie müssen leiden. Oder sogar tiefere Fragen, warum unternimmt Gott nichts? Warum bringt er keine Ordnung in das ganze Durcheinander? Solche Fragen sind auf keinen Fall neu. Hunderte Jahre vor Christus sah ein Prophet auf all die Grausamkeit und Bosheit um sich herum. Und er schrie zu Gott, warum lässt du mich all das Unrecht sehen? Und warum schaust du dem Verderben zu? Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass der Prophet nicht nur zum Ausdruck brachte, was uns Menschen beschäftigt und Gott fragte, warum. Das Besondere ist, dass Gott, der Schöpfer des Universums, sogar Antwort gab. Und diesen Dialog finden wir in dem kleinen Buch Habakuk. Und alles ist dort sorgsam aufgeschrieben. Das Thema der heutigen Predigt lautet, erkenne, dass Gott niemals untätig ist. Und der Predigttext steht in Habakuk Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Wir werden den Text später stückchenweise lesen, aber ihr könnt gerne schon mal die Stelle aufschlagen. Habakuk 1, die Verse 1 bis 11. Und in der heutigen Predigt schauen wir uns einen Teil dieses Dialogs an zwischen Habakuk und Gott. Und daran stellt Habakuk einige Fragen, die seinen Kummer und seinen Zweifel über Gottes Verhalten zum Ausdruck bringen. Und anhand dieses Dialogs lassen sich drei Aufforderungen ableiten. Wenn du an Gottes Handeln zweifelst, dann komme zu Gott. Wenn du an Gottes Handeln zweifelst, dann erkenne Gottes Langmut. Und als drittes, wenn du an Gottes Handeln zweifelst, akzeptiere Gottes Pläne. Wir wenden uns der ersten Aufforderung zu, wenn du an Gottes Handeln zweifelst, dann komme zu Gott. Wir werden jetzt die ersten zwei Verse betrachten und den Vers 1 aus Habakuk 1 werde ich jetzt lesen. Der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat. Habakuk, wer ist das eigentlich? Viele von uns wissen vielleicht gar nicht, dass es dieses Buch in der Bibel überhaupt gibt. Habakuk war ein Zeitgenosse von den Propheten Nahum, Zephania und Jeremia. Er lebte in Juda während der Herrschaft von Josia und Joachim, also ungefähr 640 bis 598 vor Christus. Und seine Prophetien gehen in den Zeitraum hinein, als das Assyrer-Weltreich so langsam zu Ende ging und die babylonische Weltherrschaft begann. Eine der wohl bekanntesten Persönlichkeiten aus dieser Zeit ist der König Nebukadnezar, König von Babylon. Und die ganze Situation um Habakuk ist so besonders, weil kurz bevor Habakuk sein Buch schreibt, hat König Josia Gottes Gesetz im Tempel wiederentdeckt und bedeutende geistliche Reformen in Juda eingeführt. So wurde zum Beispiel der Götzendienst wieder abgeschafft. Leider hielt diese Reform nicht lange an, denn König Josia wurde in der Schlacht von Megiddo von den Ägyptern getötet. Und so verfiel das Volk Juda wieder in die alten Bahnen und kehrte zu sündigem und götzendienerischem Verhalten unter dem König Joachim. Und genau diese bösen Wege von Juda brachten Habakuk dazu, eben diese Klagen an Gott zu richten. Wir lesen weiter im Predigttext, Vers 2. Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe, und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir Gewalttat, doch du rettest nicht? Habakuk trägt schon sehr lange Kummer mit sich herum. Ihm erscheint Gott gleichgültig, denn er fragt, warum hörst du nicht? Anscheinend interessiert sich Gott nicht für das, was im Land passiert, für die ganze Bosheit. Und darum fragt Habakuk, warum rettest du nicht? Er schreit regelrecht zu Gott. Er ruft mit lauter Stimme und mit aufgeregtem Herzen. Man merkt ihm förmlich an, wie sehr es ihn quält, dass Gottes Antwort auf die Situation so lange auf sich warten lässt. Geht es dir heute nicht auch manchmal so? Du leidest unter deinen Umständen oder du verstehst nicht, warum dir oder anderen Unrecht widerfährt. Du betest tagelang, wochenlang, vielleicht sogar monatelang zu Gott. Aber irgendwie scheinen deine Gebete nur bis zur Decke zu kommen. Und so entstehen auch in dir Fragen. Warum hört Gott dich nicht? Warum schweigt Gott? Warum hilft Gott dir nicht? Im Alten Testament ging es auch anderen Gläubigen so ähnlich. So betet David im Psalm 13 in Versen 2 und 3 folgendes. Bis wann, Herr, willst du für immer mich vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Du kannst hier deutlich sehen, auch Männer Gottes, Männer nach dem Herzen Gottes, richten verzweifelte Fragen an Gott. Sollten dich solche Fragen mal plagen, dann gehe ins Gebet. Du darfst Gott alles sagen. Du darfst ihm auch sagen, wenn dich Zweifel bedrücken. Habakuk ringt mit der geistlichen Situation seines Volkes und er trägt seine Sorgen und die Sorgen des Volkes vor Gott. Und dabei ging es ihm auch darum, dass Gott diese Bosheit, die im Volk immer mehr Überhand nimmt, dass Gott das endlich aufhält. Aber es scheint so, als würde Gott sich nicht um das leidende Volk kümmern. Vielleicht hattest du auch schon mal ähnliche Situationen. Vielleicht hat dich jemand ungerecht behandelt. Oder du kennst jemanden, der an sich ein gemeiner Mensch ist, aber irgendwie ein schönes und reiches Leben hat. Und dann gibt es wieder andere Menschen, die du kennst, die sind so gute Menschen, aber müssen so viel Leid ertragen. Und bedrücken einen da nicht schnell die Fragen und du fragst, warum lässt Gott das zu? Warum lässt ihn die Sünde kalt, die hier überall geschieht im Land? Und so wie Habakuk kannst du auch deine Fragen an Gott richten. Es ist wichtig, dass du mit deinen Zweifeln die Nähe zu Gott suchst. Denn Gott will dir seinen Frieden geben und alle Sorgen dir abnehmen. Der Herr wird dir helfen, deine Zweifel zu überwinden. Und du wirst letzten Endes sogar gestärkt aus dieser Situation herausgehen. Du wirst am Ende Gott mehr vertrauen als vorher. In Habakuk Kapitel 1 und 2 richtet Habakuk viele Fragen und Zweifel an Gott. Aber Gott hilft ihm in seiner Situation. Und auch wenn die einzelnen Antworten Gottes ihm nicht gefallen und er neue Fragen und neue Zweifel hat, am Ende hat Gott ihm doch so weit geholfen, dass er die ganze Situation mehr versteht und dass er sogar anfängt, Gott zu loben für seine Pläne. Habakuk 3 ist ein einziger Lobpreis Gottes. Also komme du auch mit deinen Fragen, Zweifeln und Sorgen zu deinem Herrn. Er wird dir helfen. Und am Ende wirst du ihn sogar für seine wunderbaren Pläne preisen. Und so war es auch bei David. Ich habe ja vorhin schon aus Psalm 13 die Verse zitiert, wo er seine Zweifel an Gott richtet. Und am Ende dieses Psalmes in Vers 6 fängt auch er an, Gott zu loben. Dort heißt es in Vers 6, ich aber, ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll jauchzen über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, dass er mir Gutes erwiesen hat. Als Mensch bist du eben klein, du bist schwach und du kannst Gott niemals völlig verstehen. Er ist so unbegreiflich groß, wir werden das nie ergreifen können, wie groß unser Herr ist. Und daher wende dich in deinen Sorgen, mit deinen Zweifeln an ihn. Er wird dir helfen. Und du wirst eines Tages ihn für sein Handeln und für seine Pläne loben. Als nächstes werden wir an dem Dialog zwischen Gott und Habakuk sehen, wenn du an Gottes Handeln zweifelst, dann erkenne Gottes Langmut. Schau mit mir wieder in den Predigttext. Ich lese die Verse 3 und 4. Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu, so dass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind, Streit entsteht und Zank sich erhebt? Darum erstirbt die Weisung und der gerechte Rechtsspruch kommt nie mehr heraus. Denn der Gottlose kreist den Gerechten ein, darum kommt ein verdrehter Rechtsspruch heraus. Die Wortwahl Habakuks lässt uns nur erahnen, dass diese Zeit sehr schwer und gefährlich gewesen sein muss. Er benutzt Ausdrücke wie Gewalttat, Unrecht, Verderben, Verwüstung, Streit und Zank. Was war geschehen, dass das Volk Juda so weit kommen konnte? In Jeremia 2, Vers 32 heißt es: Vergisst etwa eine Jungfrau ihren Schmuck, eine Braut ihren Gürtel? Aber mein Volk hat mich vergessen seit unzähligen Tagen. Gott hat Israel aus Ägypten geführt und einen Bund mit ihnen geschlossen. Anstatt ihm zu vertrauen, haben sie anderen Göttern gedient. Den Sabbat haben sie schon lange nicht mehr richtig gehalten. Gottesfurcht ist für sie zu einem Fremdwort geworden. Ihr Miteinander war von Lug und Trug gekennzeichnet. Und ihr Götzendienst ließ sie moralisch so weit sinken, dass sie Tempelprostitution offen praktizierten. Jeremia berichtet darüber, über diese Zeit, in Kapitel 5, Vers 7 und 8. Dort heißt es in Jeremia 5, die Verse 7 und 8, Deine Söhne haben mich verlassen und schwören bei Nichtgöttern. Obwohl ich sie schwören ließ, haben sie Ehebruch getrieben und laufen scharenweise ins Hurenhaus. Feiste, geile Pferde sind sie, sie wiehern jeder Frau seines Nächsten nach. Ja, es ist schon krass, was über das Volk Israel gesagt wird. Und es heißt in Jeremia 19, Vers 5 weiter, dass sie selbst ihre Kinder dem Götzen Baal opferten. Und darum schreit Habakuk zu Gott, warum schaust du zu? Warum tust du nichts? Das kannst du doch nicht zulassen. Und wie verhielten sich die Priester, die Lehrer, die ja eigentlich für den Gottesdienst da waren, um ihn zu bewahren und das Volk darin anleiten sollten? In Jeremia 2, Vers 8 heißt es, die Priester sagten nichts. Wo ist der Herr? Und die, die das Gesetz handhabten, kannten mich nicht. Und die Hirten haben mit mir gebrochen. Die Propheten weissagten im Namen des Baal und sind denen nachgelaufen, die nichts nützen. Die Priester führten den Götzendienst auch noch an, indem sie sich selbst dem Baal als Götzendiener hingaben. Gott hat immer wieder Propheten wie Jeremia geschickt, um das Volk zur Umkehr zu bewegen. Und hat es etwas gebracht? Wir lesen in Jeremia 2, Vers 30, Vergeblich habe ich eure Söhne geschlagen, sie haben keine Züchtigung angenommen. Euer Schwert hat eure Propheten gefressen wie reißende Löwen. Die ganzen Propheten waren vergeblich. Israel hat die Züchtigung nicht angenommen. Ihr Schwert hat die Propheten gefressen und sie waren sich zudem nicht mal irgendeiner Schuld bewusst. Und es ist so verständlich, dass Habakuk zu Gott schreit, wie lange rufe ich schon zu dir? Wann greifst du endlich ein? Auch heute kannst du viel Gottlosigkeit in der Gesellschaft und unter Christen erkennen. Jedes Jahr werden in Deutschland nach offiziellen Angaben über 100.000 Babys im Mutterleib getötet. Homosexualität wird zur Normalität. Durch die Medien und durch die neuen Lehrpläne in den Schulen wird das immer mehr gefördert. Der Konsum von Pornografie ist heute selbstverständlich und ist zu einem großen Problem auch für Christen geworden. Pastoren wie Olaf Latzel werden von der eigenen Kirche angeklagt und verurteilt, weil sich eben solche Pastoren treu zum Willen Gottes halten. Die großen Kirchen nähern sich anderen Religionen an. Es wird ein Haus gebaut, in dem der Gott der Christen, der Juden und Muslime als ein gemeinsamer Gott angebetet wird. Oder auch die deutschen Lutheraner entziehen der Kirche Lettlands Fördergelder, weil die Kirche in Lettland treu zum Willen Gottes steht und eben keine Frauen mehr als Pastoren ordiniert. Habakuk klagte über die Sünde, die im Volk Juda Überhand genommen hatte. Es gab viel Gewalt, das Elend im Volk hervorrief. Die Probleme waren durch die Führer des Volkes entstanden, die das Gesetz Gottes nicht achteten. Sie verdrehten das Recht zu ihrem eigenen Vorteil. Es kam ein verdrehter Rechtsspruch heraus und die rechte Sache setzte sich nicht mehr durch. So konnten selbst die Reichen die Armen immer mehr ausbeuten. Habakuk leidet schon sehr lange darunter und schreit zu Gott, aber es scheint von Gott keine Reaktion zu kommen. Er antwortet nicht. Was musste Habakuk hier lernen? Dass Gott langmütig ist. In Jesaja 48, Vers 9 steht, wegen meines Namens halte ich meinen Zorn zurück. Und wegen meines Ruhmes bezähme ich mich dir zugute, um dich nicht auszurotten. Wir verlieren so schnell die Kontrolle und am Ende bereuen wir das, was wir gerade getan haben. Aber Gott verliert niemals die Kontrolle, weder über sich selbst, noch über sein Volk, noch über die ganze Welt. Er hat zu jedem Zeitpunkt den perfekten Überblick. Gott ist langmütig. Er kann das Böse lange Zeit ertragen. Aber er übersieht das Böse auch nicht. Gott ist eben nicht kurzsichtig, sonst hätte er doch nicht die ganzen Propheten gesandt, um sein Volk zur Umkehr zu bewegen. Gott hält seinen Zorn nicht zurück, weil er irgendwie schwach ist oder einfach nicht eingreifen kann. Er hat einfach Mitleid und hat keinen Gefallen daran, dass der Gottlose umkommt. In Jesaja 55, Vers 6 und 7 lesen wir, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Auch wenn wir heute zweifelnd Gott fragen, warum tust du nichts? Warum lässt du das alles zu? Dürfen wir erkennen, Gott handelt immer. Nur greift er zur rechten Zeit niemals zu früh und niemals zu spät ein. Aus Langmut schenkt Gott eine Gnadenzeit, damit der Gottlose umkehren kann. Als letztes denken wir über die Aufforderung nach, wenn du an Gottes Handeln zweifelst, dann akzeptiere Gottes Pläne. Wir lesen weiter im Predigttext. Lest mit mir den Vers 5. Seht euch um unter den Nationen und schaut zu und stutzt, ja staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt würde. Gott war weder gleichgültig noch unempfindlich oder untätig. Gott schaut eben nicht von oben passiv herab aus weiter Entfernung auf die Erdkugel. Nein, er steuert aktiv das Weltgeschehen. Er hatte bereits einen speziellen Plan zur Züchtigung seines Volkes Juda. Habakuk hatte Gott gefragt, warum lässt du mich all die Bosheit sehen? Und nun antwortete Gott ihm, nun seh her, was ich tun werde. Du wirst staunen, du wirst es nicht glauben können, wenn es dir jemand erzählt. Gott offenbarte dem bekümmerten Propheten seine Pläne. Wir lesen den Rest aus dem Predigtext, die Verse 6 bis 11. Denn siehe, ich lasse die Chaldäer erstehen, die grimmige und ungestüme Nation, die die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnplätze in Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehören. Schrecklich und furchtbar ist sie, von ihr selbst gehen ihr Recht und ihre Hoheit aus. Und schneller als Leoparden sind ihre Pferde und angriffslustiger als Wölfe am Abend. Es stampfen ihre Pferde kommen von fern her, fliegen herbei wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Jeder kommt zur Gewalttat. Ihre Front strebt unaufhaltsam vorwärts und Gefangene rafft sie zusammen wie Sand. Mit den Königen treibt sie ihren Spott und Fürsten sind ihr ein Gelächter. Über jede Festung lacht sie, schüttet einen Erdwall auf und nimmt sie ein. Dann fährt sie daher wie der Wind und zieht weiter und verheert. So ist der, dem die eigene Kraft sein Gott ist. Was Gott hier tat, war so erstaunlich, so unglaublich, dass Habakuk schockiert gewesen sein musste. Gott plante, die Juden zu bestrafen und dazu die gottlosen Chaldäer zu benutzen. Wir kennen die Chaldäer eher unter dem Begriff Babylonier. Aber auch die Chaldäer kommen in der Geschichte Israels schon früher vor. So hören wir von Abraham, wie er aus Ur in Chaldäa wegzog Richtung Kanaan. Juda war schon lange und stark in Sünde gefallen. Aber im Vergleich zu diesen Babyloniern waren sie ja eigentlich noch lammfromm. Die Babylonier waren ein wildes, ein erbarmungsloses und rohes Volk. Sie hatten vor niemandem Angst und setzten sich über alles hinweg. Ihr einziges Ziel bestand darin, es sich gut ergehen zu lassen. Sie eroberten und versklavten andere Völker. Im Vertrauen auf ihre Stärke verspotteten sie Könige und Fürsten. So wurden zum Beispiel bei öffentlichen Spektakeln in einem Käfig Könige zur Schau gestellt. Oder auch nach der Eroberung Jerusalems wird im Umgang mit dem König Zedekia ihre Brutalität sehr deutlich. Seine Söhne wurden vor seinen Augen umgebracht. Und danach wurde Zedekia geblendet. So brannte sich das letzte Bild von seinen ermordeten Söhnen in seinen Kopf ein. Ein schreckliches Volk. Die Schnelligkeit und Effektivität der Babylonier in ihrer Ausbreitung und wie sie eben andere Nationen einnahmen, wird anhand der Tiere deutlich vor Augen geführt. Der Prophet Jeremia berichtet in Jeremia 5, Vers 17, dass die Babylonier alles vernichteten, was ihnen in den Weg kam. Es war ein furchterregender Feind. So haben sie zum Beispiel nach ihrem Sieg bei der Schlacht von Karkamisch gegenüber den Ägyptern alle verbliebenen Feinde über 200 Kilometer lang verfolgt. Die Babylonier ließen keinen einzigen Gegner über. Sie waren nicht aufzuhalten. Jeder Widerstand wurde niedergeworfen. Vor ein oder zwei Monaten haben wir hier in unserem Land heftige Stürme erlebt und dabei gemerkt, was so ein Sturm alles anrichten kann. Und so waren auch die Chaldäer. Wie ein Sturmwind fegten sie über das Land und machten alles nieder. Konnte irgendetwas die Babylonier aufhalten? In Daniel 2, Vers 21 steht, Gott ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Natürlich, Gott konnte die Babylonier aufhalten, aber Gott war es doch, der sie als Werkzeug benutzte. Wie konnte Gott so etwas tun? Habakuk erfuhr, dass Gott den Sünden des Volkes nicht gleichgültig gegenüberstand. Der Herr hatte vor, das Volk Juda zu züchtigen, indem er eben zuließ, dass die Babylonier in das Land einfielen, dass die Babylonier das Volk Juda verschleppte und umbrachte und die Schwachen einfach zurückließ. Das Volk Juda hatte den Willen Gottes missachtet und so den Bund gebrochen. Und das Volk wusste ganz genau durch 5. Mose 28, dass Gott ihnen einerseits sehr viel Segen versprochen hat, wenn sie ihm gehorchen, wenn sie ihm als Volk dienen. Aber Gott hatte ihnen auch Fluch angekündigt, sollten sie sich von Gott abwenden. Unfruchtbarkeit, Krankheit, Hunger, militärische Niederlagen wären dann die Folgen. Und in 5. Mose 28, die Verse 49 und 50 heißt es, der Herr wird von Ferne, vom Ende der Erde her, eine Nation über dich bringen. Wie der Adler fliegt, so kommt sie, eine Nation, deren Sprache du nicht verstehst. Eine Nation mit hartem Gesicht, die für den Alten keine Rücksicht kennt und für den Jungen keine Gnade. Kommt euch das bekannt vor? Habakuk erfuhr, dass dieser Fluch durch die Babylonier am Volk Juda ausgeführt werden sollte. Und dabei ist es eben nicht so, dass Gott eigentlich nur darauf gewartet hat, dass er diesen Fluch nun endlich schicken kann. Nein, Gott ist langmütig. Er hat so viele Propheten geschickt, um das Volk zur Umkehr zu bewegen. Und selbst im Gericht ist Gott gnädig. Nach Jeremia 21, Vers 9 sagte er seinem Volk zu, dass jeder leben wird, der sich den Babyloniern ergibt. Es gibt sehr viele Parallelen zwischen damals und heute. Die Gesellschaft entwickelt sich immer weiter von Gott weg. Viele Gemeinden haben ihren Auftrag vergessen. Sie haben sich so weit an die Gesellschaft angepasst, dass man sie kaum noch von der Welt unterscheiden kann. Und wir fragen uns, warum lässt Gott das alles zu? Warum greift Gott nicht ein? Und eigentlich drücken wir damit nur unsere Sehnsucht aus, dass wir doch eine Erweckung für unser Land wollen, dass Gottes Name in unserem Land groß wird und dass auch unser persönliches Leben in der Hingabe wächst. Aber bist du bereit, Gott entscheiden zu lassen, wie er eingreift? Glaubst du, dass Gott eine immer gottlosere Regierung benutzen kann, um seine Gemeinde zu heiligen? Glaubst du, dass Gott einen Krieg benutzen kann, um eine Gesellschaft wachzurütteln? Du wirst sicher noch ein paar Katastrophen in deinem Leben erleben. Aber denke immer daran, dass Gott ein Meister daran ist, Böses für seine guten Zwecke zu gebrauchen. Und sollte es tatsächlich irgendwann soweit sein, dass Gott unser Land bestraft, weil sich die Gesellschaft insgesamt immer weiter von ihm entfernt und das auch Leid für uns bedeutet, dann können wir felsenfest darauf vertrauen, dass alles dem Gläubigen zum Besten dient. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Du darfst dir gewiss sein, dass Gott mit seinen Plänen ans Ziel kommt. Und eines Tages wird es sogar so weit kommen, dass Gott völliges Recht schafft, er völlige Gerechtigkeit dafür sorgt. So wird uns in Offenbarung 20, die Verse 12 und 15 vorhergesagt, und die Toten werden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und wenn jemand nicht geschrieben wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Jeder von uns hat dieses unfassbar schlimme Gericht verdient. Wir können uns gar nicht ausmalen, wie schlimm diese ewigen Höllenqualen sein werden. Wir haben nicht mal annähernd eine Vorstellung davon. Und aufgrund unserer Taten und aufgrund Gottes Gerechtigkeit würde jeder auf ewig in der Hölle landen. Aber in Jesus Christus dürfen wir ewiges Leben im Himmel erhalten. Jeder, der Buße tut, von seinem sündigen Leben umkehrt und Jesus als Herrn und Retter annimmt, der wird ewig leben. Ewig leben bei Gott. Da ist die Schuld vergessen, es ist vergeben. Einerseits dürfen wir uns auf diese Ewigkeit bei Gott freuen. Andererseits ist das auch ein Zeitpunkt für viele Menschen, wo es ein zu spät gibt. Wer sich bis dahin nicht für Christus entschieden hat, der empfängt das Gericht Gottes. Die ewige Verdammnis, die wir uns nicht ausmalen und nicht vorstellen können. Und auch das ist für uns eine schwierige Vorstellung, dass Gott tatsächlich so richtet. Aber wir müssen diesen Plan Gottes akzeptieren, ob wir wollen oder nicht. Und die, die Jesus noch nicht kennen, die haben noch die Gelegenheit. Sie können dieses Angebot Jesu akzeptieren. Sie können umkehren, Buße tun und Jesus als Herrn und Retter annehmen. Noch ist Zeit. Wir haben heute im Wort Gottes sehen dürfen, wenn du an Gottes Handeln zweifelst, dann komme zu Gott. Er wird deine Zweifel beseitigen. Wenn du an Gottes Handeln zweifelst, dann erkenne Gottes Langmut. Er gibt Gnadenzeit, damit Gottlose umkehren. Wenn du an Gottes Handeln zweifelst, dann akzeptiere Gottes Pläne, auch wenn er deine Pläne durchkreuzt. Amen. Ich lade zu einer Gebetsgemeinschaft ein. Amen. Ja, wir wollen uns noch einmal auf unseren Herrn ausrichten mit einem Lied. Ja, lasst uns dazu aufstehen. Ich spreche noch den Segen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ja, ihr könnt euch wieder setzen. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag und wir hören noch ein Musikstück der Band.